Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Matthäusevangelium. Das Evangelium nach Matthäus, Kapitel 6. Matthäus, Kapitel 6. Wir lesen ab Vers 1. Und hier spricht Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Amen.
Amen.
Lass uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser Herr Jesus Christus, wir bringen dir Dank. Wir bringen dir Dank, dass du, der du reich warst, für uns arm wurdest, damit wir reich würden in dir. Herr, wir bitten dich, lehre uns, dir ähnlicher zu werden, dass keiner von uns ein Heuchler ist, sondern wir in Wahrheit für dich leben und unseren Mitmenschen geben und dienen zu deiner Ehre. Herr, schenk uns auch jetzt dazu deine Gnade, deine Hilfe, dass wir dein Wort verstehen und es auch tun und tatsächlich wie Bäume sind, die gepflanzt sind an Wasserbächen und unsere Frucht tragen. Herr, dazu schenk uns dein Erbarmen, deine Gnade, um deines Namens willen. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Als Diener der Gemeinde sind wir Pastoren stets darum bemüht, zu schauen, dass tatsächlich alles in unserer Gemeinde biblisch verläuft. Das heißt, dass wir die Gemeinde eben nicht nach unseren eigenen Ideen und Vorstellungen und Wünschen bauen oder leiten, sondern allein nach den Vorgaben der Heiligen Schrift. Das heißt, wir müssen beständig schauen, wo muss unsere Gemeinde biblischer werden. Und natürlich ist die ERB Frankfurt eine große Baustelle. Das heißt, an vielem wurde schon gearbeitet und muss auch ferner noch viel gearbeitet werden. Wir sind alles andere als vollkommen, aber wir müssen danach streben, indem wir beständig anhand der Heiligen Schrift prüfen, wo wir biblischer sein müssen, wo wir Dinge anpassen müssen, wo wir Dinge einführen müssen, wo wir Dinge abschaffen müssen. Und heute möchte ich über eine Sache sprechen, die wir schon länger bewegen, eine Sache, die wir tun sollten, was wir bisher noch nicht so in Gänze getan haben. Ich möchte heute Morgen zu euch sprechen über, ja, man könnte fast sagen, die vergessene Pflicht des Almosengebens. Die vergessene Pflicht eines Christen, nämlich das Almosengeben. Das deutsche Wort Almosen entstand eigentlich als eine Art, ja, Versuch der Wiedergabe des eigentlichen griechischen Wortes Eleemosyne, sowas ähnlich ausgesprochen dann wie Almosen. Ja, so ist das Wort entstanden. Und das Wort bedeutet im Grunde einfach Mitleid oder Erbarmen. Es meint konkret eine Gabe, eine Spende für die Armen, für die Bedürftigen, Almosen. Darüber lasst uns heute Morgen nachdenken. Und ich werde mich bemühen, meine Rede zu euch so einfach wie möglich zu halten. Es gibt sehr viel darüber zu sagen, aber ich beschränke mich auf drei Punkte. Ich möchte erstens einen Blick mit euch in die Kirchengeschichte werfen. Dann möchte ich einen Blick mit euch werfen in die Heilige Schrift. Und dann möchte ich einen Blick mit euch werfen auf uns selbst. Das heißt, wie wir das Ganze jetzt konkret umsetzen können. Also erstens ein kurzer Blick in die Kirchengeschichte. Bevor wir in die Heilige Schrift schauen, möchte ich einmal kirchengeschichtlich aufzeigen, dass die Gemeinde Jesu seit jeher Almosen gab. Und da möchte ich kurz vier Stationen mit euch abgehen. Nämlich erstens die frühe Kirche, zweitens die Reformation, drittens die Puritaner und viertens dann kurz den Baptismus. Aus der frühen Kirche kann man jetzt zahlreiche Belege anführen. Zum Beispiel könnten wir lesen aus der Didache, das ist so einer der ältesten nachbiblischen Zeugnisse der Christenheit und des Gemeindelebens, das wir haben. Aber ich habe mich dazu entschieden, euch vorzulesen Worte von Justin dem Märtyrer, der um 100 nach Christus geboren wurde und dann unter den Römern hingerichtet wurde, der als Märtyrer starb. Und er schreibt in seiner sogenannten ersten Apologie über das Gemeindeleben der ersten Christen, wie sie ihren Sonntaggottesdienst gefeiert haben. Frühes Zeugnis. Ich lese euch mal, was er schreibt. Er sagt, an dem Tage, den man Sonntag nennt, findet eine Versammlung aller statt, die in Städten oder auf dem Lande wohnen. Dabei wären die Denkwürdigkeiten der Apostel, also die Briefe der Apostel, oder die Schriften der Propheten, also das Alte Testament, vorgelesen, solange es angeht. Hat der Vorleser aufgehört? So gibt der Vorsteher in einer Ansprache eine Ermahnung und Aufforderung zur Nachahmung all dieses Guten, was eben gelesen wurde, also die Predigt. Darauf erheben wir uns alle zusammen und senden Gebete empor. Und wie schon erwähnt wurde, wenn wir mit dem Gebet zu Ende sind, werden Brot, Wein und Wasser herbeigeholt und der Vorsteher spricht Gebete und Danksagungen mit aller Kraft. Und das Volk stimmt ein, indem es das Amen sagt. Darauf findet die Ausspendung statt. Also jeder erhält seinen Teil von den Konsekrierten, das heißt vom Abendmahl. Den Abwesenden aber wird er durch die Diakone gebracht. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich sprechen möchte. Wer aber die Mittel und guten Willen hat, gibt nach seinem Ermessen, was er will. Und das, was da zusammenkommt, wird bei dem Vorsteher hinterlegt. Und dieser kommt damit Waisen und Witwen zu Hilfe. Solche, die wegen Krankheit oder aus sonst einem Grunde bedürftig sind, den Gefangenen, den Fremdlingen, die in der Gemeinde anwesend sind. Kurz, er ist allen, die in der Stadt sind, ein Fürsorger. Und danach erklärt er dann, warum wir am Sonntag Gottesdienst feiern, nämlich weil dies der Tag des Herrn ist, an dem der Herr Jesus Christus auferstanden ist, die Einführung, die Einleitung der neuen Schöpfung. Also was taten die Christen, wenn sie Gottesdienst feiern? Sie lasen Gottes Wort, sie hörten eine Predigt, sie beteten, sie feierten das Herrenmahl. Und was taten sie im Rahmen des Herrenmahls? Es wurde Geld gesammelt für die Armen, für die Bedürftigen. Jeden Sonntag, jedem Tag des Herrn. Und so war es die Praxis der Gemeinde Jesu, im Gottesdienst zu sammeln für die Armen. Und jetzt machen wir einen großen Zeitsprung hin zum Reformator Johannes Calvin. Er schreibt in seinem Hauptwerk, die Institutio, im vierten Buch, Folgendes. Es müsste allgemein dahin kommen, dass keine Zusammenkunft der Kirche ohne Wort, Gebete, die Austeilung des Abendmahls und Almosen geschehe. Dass dies als Ordnung auch bei den Korinthern eingerichtet war, lässt sich aufgrund der Worte des Paulus, 1. Korinther 11, genugsam annehmen. Und sie ist ohne Zweifel auch noch viele Jahrhunderte nachher in Übung gewesen. Also Johannes Calvin sagt, ohne Zweifel war es viele Jahrhunderte auch nach den Aposteln so in der Kirche, dass folgende Dinge getan wurden in der Versammlung. Wort, also Lesung und Predigt, Gebet, was auch Gesang mit einschließt, die Feier des Herrenmahls und in diesem Zusammenhang die Sammlung für die Armen. Calvin sagte, dass es dazu kommen müsste, dass dies immer geschieht. Er konnte nicht alles immer so umsetzen, wie er wollte, Aber er ordnete das Almosengeben an, das zum Abendmahl für ihn dazugehört. Calvin wollte, dass an jedem Sonntag Abendmahl gefeiert wird und in diesem Zusammenhang Almosen gesammelt werden. Denn so lehrt er, wenn man das Abendmahl feiert und gedenkt, was der Herr Jesus Christus uns gegeben hat und gedenkt, dass wir ein Leib sind und darum füreinander da sein sollten und umeinander kümmern sollten, dann sollte man in diesem Rahmen auch den Bedürftigen, den Schwachen, den Armen, den Kranken Fürsorge schenken. Für Johannes Calvin war darum das Almosengeben fester Bestandteil der Anbetung, Teil des Gottesdienstes. Und darum heißt es auch in der Genfer Gottesdienstordnung von 1542 folgendes, wie wir unsere Dankbarkeit ausdrücken sollen für das Opfer Jesu Christi im Gottesdienst. Da heißt es, wir bezeugen dies, also unsere Dankbarkeit, durch Opfer und heilige Gaben, wie es die christliche Liebe verlangt, welche Christus in seinem und seinen Geringsten dargebracht werden, dem Hungernden, den Dürstenden, dem Nackten, den Fremden, den Kranken, den Gefangenen. Und jetzt hör einmal, dieses nun befiehlt, dass man nicht ohne Opfergabe vor Gott erscheinen soll. Das heißt, im Zuge des Herrenmahls, wo man die Gabe Gottes bedenkt, dass er seinen Sohn gab, sollen wir aus Dankbarkeit geben, opfern. Wir sollen nicht ohne Opfer vor Gott erscheinen. Und damit meint Johannes Calvin die Almosen. Machen wir wieder einen zeitlichen Sprung hin zu den Puritanern. Der Puritaner Thomas Gooch, der verfasste tatsächlich ein Buch nur über dieses Thema, Almosen geben. Riches Increased heißt das. Und mehrere Puritaner steuerten ein Vorwort dazu bei, zu diesem Buch. John Owen, Thomas Manton und Richard Baxter und William Bates und so weiter. Einflussreiche Puritaner. Und sie alle empfehlen dieses Buch und sagen, ja, es ist so wichtig in unserer Zeit, dass wir das lesen und studieren. Wir müssen Almosen geben. Wir müssen uns um die Armen kümmern. Alle betonen, es ist die heilige Pflicht von uns Christen, den Armen zu geben. Im Jahre 1658 wurde der Puritaner Thomas Watson eingeladen, vor einer Versammlung der Führungspersonen Londons zu predigen, vor den Würdenträgern Londons. Und was predigte er zu ihnen? Seine Predigt war ein einziger Schrei, ein Gesuch, ein Flehen darum, doch sich endlich wieder zu erbarmen und endlich wieder Almosen zu geben und den Armen beizustehen. Er sagt in seinem Vorwort dann, bei der Veröffentlichung der Predigt, da schreibt er, wann werden wir eine Auferstehung der Nächstenliebe erleben, die tot und begraben zu sein scheint? Sicherlich gar nicht. Es sei denn, Gott wirkt ein Wunder an den Herzen der Menschen. Möge der gute Herr durch seinen Geist die Felsen, das heißt unsere steinernen Herzen, in unserer Brust spalten, damit das Wasser der Buße und der Wein der Nächstenliebe fließen kann. Also schon die Puritaner beklagten tatsächlich in ihren Zeiten, dass das Almosengeben in Vergessenheit geraten ist, wie tot, wie begraben ist. Wenn das schon in der Zeit der Puritaner galt, wie viel mehr in der unseren? Machen wir noch einen weiteren Sprung hin zum Baptismus. Kommen wir nach Deutschland zu Johann Gerhard Olcke, den Begründer der deutschen Baptisten. Und ja, wer war es, der in Deutschland dafür gesorgt hat, dass die Sonntagsschule eingeführt wird? Die Sonntagsschule meint nicht einfach bloß christlicher Unterricht am Sonntag, sondern es war eine Schule für die armen, verwahrlosten Kinder, ihnen, die keine Mittel haben, die Bildung zu schenken, ihnen Lesen und Schreiben beizubringen, sie im Glauben zu erziehen und ihnen beizubringen, den Sonntag zu heiligen, den Tag des Herrn, und nicht einen Sündentag daraus zu machen. Darum ging es bei der Sonntagsschule. Und wer hat dafür gesorgt, dass das in Deutschland eingeführt wird? Wer war es? Johann Gerhard Onken, Baptist. Dann mit Hilfe eines evangelischen Pfarrers ging es los und die Sonntagsschulen verbreiteten sich eben Beistand für die Armen, für die Geringsten, für die Kinder. Dafür wurde gesammelt, dafür wurde Geld gegeben. Oder kommen wir zu Charles Haddon Spurgeon in London. Wer war es denn, wer ein Waisenhaus gründete in London? Es war Charles Haddon Spurgeon, seine Gemeinde. Sie kümmerten sich um die Armen. Und hört mal, was Charles Haddon Spurgeon sagt. Er sagt, Brüder, es ist zu befürchten, dass einige Gemeinden zurückgeblieben sind, was diese Sache des Almosengebens angeht. Eine Sache, welche am Tag des Gerichts einen herausragenden Platz einnehmen wird. Denn Christus spricht, ich war hungrig und ihr speistet mich. Brüder, weil wir durch den Glauben und nicht durch Werke gerechtfertigt werden, bedeutet das, dass wir nun aufhören sollten, gute Werke zu tun und es zulassen sollten, dass das Almosengeben in den Hintergrund gerät? Wann auch immer, wir schauen in der Kirchengeschichte, sehen wir, es gab schon immer die Gefahr, dass diese heilige Pflicht des Almosengebens in Vergessenheit gerät. Aber das Fazit lautet, wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen, dass seit jeher Almosen gegeben wurden und dass seit jeher Männer Gottes darauf hingewiesen haben, dass wir diese heilige Pflicht nicht vernachlässigen. Nun reicht es nicht, wenn einfach Männer sagen, dass wir das tun sollen, sondern wir müssen schauen, dass die Heilige Schrift dies lehrt. Wir müssen sein wie die edlen Brüder in Beröa, von denen es heißt in Apostelgeschichte 17, Vers 11, sie untersuchten täglich die Schriften, ob es sich so verhielte. Und so kommen wir zu unserem zweiten Punkt, der eigentlich wichtige Punkt, in die Heilige Schrift zu schauen. Und bevor ich auf das Thema des Almosengebens eingehen möchte, möchte ich zunächst mit einem Irrtum aufräumen, nämlich dass Almosengeben mit dem Zehntengeben verwechselt wird. Was ist der Zehnte im Alten Testament? Worum geht es da? Was ist da die Gabe des zehnten Teils aller Einnahmen oder des Einkommens, das du hast? In 4. Mose 18 spricht der Herr zu denen, die in seinem Heiligtum dienen, die dort beschäftigt sind. Und da heißt es ab Vers 20, und der Herr sprach zu Aaron, in ihrem Land, also das Land, wo die Israeliten hinkommen, sollst du nichts erben und sollst keinen Anteil in ihrer Mitte haben. Ich bin dein Anteil und dein Erbe inmitten der Söhne Israel. Und siehe, die Söhne Levi habe ich den gesamten Zehnten in Israel zum Erbteil gegeben für ihre Arbeit, die sie verrichten. Die Arbeit für das Zelt der Begegnung. Das heißt, von den 12 Stämmen wurde einer ausgesondert, Stamm Levi, um Heiligtum zu dienen. Sie bekamen kein Land, einige Städte ja, aber sie hatten kein Land wie die anderen. Sie sollten im Heiligtum dienen, aber wie sollten sie nun leben, wenn sie die ganze Zeit im Heiligtum arbeiten? Wer kommt für ihren Unterhalt auf? Wer gibt ihnen Lohn für die Arbeit? Der Herr ordnete es so an, dass die Israeliten ihren zehnten Teil ihres Einkommens, ihre Erträge, dem Heiligtum Gottes darbrachten, damit die Leviten davon leben konnten. Darum ging es. Die Leviten wiederum gaben den zehnten Teil von dem zehnten, den sie erhielten. Und Gott gab eine Verheißung. Wenn man sich so um sein Haus kümmert, so um die Diener in seinem Haus, um sein Heiligtum, dann wird der Herr sein Volk segnen. Malachi Kapitel 3. Da heißt es, Vers 10, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich. Prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Überfluss. Der Zehnte im Alten Testament ist also die Gabe für die Diener im Heiligtum, damit sie ihre heiligen Pflichten erfüllen, damit das Haus Gottes versorgt ist und der Gottesdienst stattfindet, so wie es Gott gefällt. Nun, dieses Konzept greift der Apostel Paulus auf und wendet es auf uns, auf die Gemeinde an. In 1. Korinther Kapitel 9, Vers 13. Da sagt der Apostel, wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, aus dem Tempel essen? Dass die, welche am Altar tätig sind, Anteil am Altar haben? So, das heißt auf diese Weise, hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. So, noch einmal. Der Apostel Paulus sagt, die Leviten also, die wurden versorgt für ihren Dienst im Hause Gottes. Auf dieselbe Weise sollen auch die Prediger, die Diener am Wort, das heißt die Diener in dem Tempel der Gemeinde, sie sollen versorgt werden. Und das ist der Grund, warum wir uns auch an diesem Konzept des Zehnten orientieren. Denn Paulus sagt, gleicherweise sollen auch für die Prediger des Evangeliums gesorgt werden. Der Herr hat es so verordnet, dass die Prediger des Evangeliums von dieser Arbeit leben sollen. Oder, wie Paulus sagt in Galater 6, Vers 6, wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Das bedeutet konkret, wer den Zehnten gibt, gibt keine Almosen. Das ist, den Zehnten zu geben, ich hoffe, du verstehst, ist kein Werk der Barmherzigkeit, sondern ein Geben, weil man empfängt. Almosen geben bedeutet, man gibt Armen und empfängt dafür nichts von ihnen zurück. Den Zehnten zu geben bedeutet, man gibt den Tempel, den Haus Gottes, damit Dienste vollzogen werden, an denen ich selbst profitiere, von denen ich selbst lebe. Man wird unterwiesen. Übrigens war das auch die Aufgabe der Leviten. In Maleachi Kapitel 2 heißt es, Vers 7, denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren und Weisung sucht man aus seinem Mund, denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Das heißt, es war auch die Aufgabe der Leviten, dass sie das Volk unterweisen. Sie dienten ja nicht nur am Altar, sondern taten noch viele andere Dinge. Man soll dem, der ihn unterweist, Anteil geben an allen Gütern, Galater 6, Vers 6. Und so auch im Neuen Testament. Man soll dem, der einen unterweist, an allen Gütern Anteil geben. Und das ist nicht eine milde Gabe für die Bedürftigen, ihr Lieben, sondern ein angemessener Lohn für die getane Arbeit. So sagt es uns der Apostel Paulus explizit in 1. Timotheus Kapitel 5. Da heißt es ab Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die im Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das heißt, den Zehnten zu geben ist im Grunde keine Mildtätigkeit, sondern Lohn für das Empfangene. Je nachdem, natürlich, wie viel zusammenkommt, ist klar, dass der Prediger in der Gemeinde längst nicht alles erhält. Wer so Gott will, werden wir am nächsten oder den darauffolgenden Sonntag die Zahlen vorstellen. Wir sind transparent, was das angeht. Einsehbar sind unsere Finanzen. Wir können das gerne offenlegen für alle. Es gibt vieles, was in der Gemeinde bezahlt werden muss, und das wisst ihr auch. Aber wenn du gibst an die Gemeinde, muss dir klar sein, dass du gibst und empfängst. Verstehst du den Unterschied? Den Zehnten zu geben ist nicht Barmherzigkeit, es hat nicht etwas mit Mitleid zu tun, sondern es ist ein Erstatten für empfangene Gaben, damit das Haus Gottes, das Gebethaus, das Haus des Gebets eben in Ordnung geführt werden kann. Das ist etwas ganz anderes als Almosen geben. Almosen geben meint Erbarmungen, den Armen, den Bedürftigen etwas zu geben, ohne etwas zurück dafür zu erhalten. Den Armen zu geben, der dir nichts dafür erstatten wird. Nein, das ist keine Lohnzahlung, das ist Erbarmen. Und dass die Gläubigen den Armen geben sollen, finden wir an zahlreichen Stellen in der Heiligen Schrift immer und immer wieder. Ich will euch nur eine Auswahl geben von den zahlreichen Stellen, damit ihr zumindest einige vor Augen habt. Schon im Gesetz Mose heißt es, in 5. Mose Kapitel 15, Abvers 7. Wenn es einen Armen bei dir geben wird, irgendeinen deiner Brüder in einem deiner Tore in deinem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, dann sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand vor deinem Bruder, dem Armen, nicht verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit öffnen und ihm willig ausleihen, was für den Mangel ausreicht, den er hat. Hüte dich, dass in deinem Herzen nicht der boshafte Gedanke entsteht und das siebte Jahr des Erlassjahres ist nahe und dass dein Auge dann böse auf deinen Bruder, den Armen, sieht und du ihm nicht gibst. Er aber würde über dich zum Herrn schreien und Sünde wäre an dir. Willig sollst du ihm geben, und dein Herz soll nicht böse sein, wenn du ihm gibst. Denn wegen dieser Sache wird der Herr, dein Gott, dich segnen, in all deinem Tun, in allem Geschäften deiner Hand. Denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Darum befehle ich dir, deinem Bruder, deinem Elenden und deinem Armen in deinem Land sollst du deine Hand weit öffnen. Wie oft betont der Herr das, dass wir unsere Hände weit öffnen sollen? Und schon hier sagt der Herr zu, wenn du dein Herz nicht verhärtest, sondern wirklich freigebig gibst, dann wird der Herr dich segnen in all deinem Tun. Du wirst keinen Verlust haben, sondern der Herr wird dich reichlich versorgen und ausstatten. Und auch im Buch der Sprüche sehen wir das immer und immer wieder. Das Buch geht ja gerade um Lebensweisheit, darum, wie man ein gottesfürchtiges Leben lebt, zur Ehre des Herrn. Und dazu gehört auch mildtätiges Geben. Das wird immer wieder angesprochen. Sprüche 11, ab Vers 24. Da ist einer, der ausstreut, und er bekommt immer mehr. Und einer, der mehr spart, als recht ist, und es gereicht ihm nur zum Mangel. Wer gern wohltut, wird reichlich gesättigt, und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Sprüche 14, Vers 31. Wer dem Geringen unterdrückt, verhöhnt den, der ihn gemacht hat, Gott. Aber ihn ehrt, wer sich über Arme erbarmt. Sprüche 19, Vers 17. Wer über den Geringen sich erbarmt, leiht dem Herrn. Und seine Wohltat wird er ihm vergelten. Sprüche 22, Vers 9. Wer gütigen Auges ist, wird gesegnet werden. Denn er gibt von seinem Brot dem Geringen. Sprüche 28, Vers 27. Wer dem Armen gibt, wird keinen Mangel haben. Wer aber seine Augen verhüllt, so vor der Armut des Armen, wird reich an Flüchen sein. Und von der Frau, die zu rühmen ist, in Sprüche 31 heißt es, Vers 20, ihre Hände, ihre Hand öffnet sie den Elenden und streckt ihre Hände den Armen entgegen. Willst du eine Frau sein nach dem Herzen Gottes, eine Frau, die zu rühmen ist? Du wirst deine Hände ausstrecken zu den Armen, ihnen zu helfen. Aber kommen wir nun ins Neue Testament. Christus und die Apostel, sie hatten tatsächlich eine Kasse, die gepflegt wurde, und aus dieser Kasse gaben sie auch den Armen. Sie gaben Almosen. Wir haben zum Beispiel diese eine Stelle in Johannes Kapitel 12, wo eine Schwester kommt und sie salbt Christus mit kostbarem Öl. Und was sagt Judas da? Er sagt, dieses Salböl hätte doch für 300 Denare verkauft werden können, um das den Armen zu geben. Und dann kommt da dieses Kommentar von Johannes, dieser Kommentar. Dies sagte er nicht, weil er um die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Aber klar ist, dass von dieser Kasse etwas für die Armen gegeben wurde. Das erfahren wir dann auch später in Johannes 13, als Judas dann hinausgeht, um Christus zu verraten. Da dachten doch tatsächlich die Apostel, dass er vielleicht hinausgehen würde, um den Armen etwas zu geben. Das heißt, das war tatsächlich Sitte, das war etwas, was sie taten, dass sie von ihrer Kasse, die sie führten, den Armen gaben. Denn Christus predigt ja selbst in Lukas Kapitel 12, Vers 33, verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört, denn wo euer Herz ist, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wir wissen, dass der Herr Jesus Christus seine Jünger lehrte, zum Beispiel in Matthäus Kapitel 25, dass wir uns eben um die kümmern sollen, die hungern, die dürsten, die Fremdlinge sind, die nackt waren und oder die nackt sind und die krank sind oder die im Gefängnis sind. Er zählt das alles auf und sagt, wenn ihr das einem meiner Geringsten getan habt, dann habt ihr das mir getan. Und wir sehen wahre Christen, die dann in das ewige Königreich Gottes eingehen werden. Sie weisen sich aus durch diese Werke. Sie weisen sich aus durch diese Werke an den Geringsten. Und so lehrte auch der Ja, die, so lehrten auch die Apostel selbst. Wenn wir uns das Apostelkonzil anschauen, das heißt, wo festgelegt wurde, was auch die anderen Gemeinden auch selbst unter den Heiden tun sollten, da lesen wir dann in Galater Kapitel 2, Vers 10, dass der Apostel Paulus sagt, was diese Apostel ihm mitgegeben haben, was er tun soll. Und da heißt es im Vers 10, nur sollten dir der Armen gedenken, was zu tun ich mich auch befleißigt habe. Hier geht es darum, dass man sich kümmert um die Armen in Jerusalem. Das war der Auftrag der Apostel für die Gemeinden. Das sollt ihr tun. Ja, Beschneidung ist nicht nötig, verschiedene andere Dinge sind nicht nötig. Diese Sache sollt ihr tun. Ihr sollt euch um die Armen kümmern. Wir sehen das dann in verschiedenen Briefen, dass tatsächlich all die Gemeinden gesammelt haben für die Armen in Jerusalem. Und nicht nur generell das gesammelt wurde für sie, sondern wir sehen auch, wenn besondere Notsituationen da waren, wie wir das zum Beispiel als Gemeinde mal getan haben für Mexiko. Wir lesen das in Apostelgeschichte 11, dass dort eine Hungersnot über den ganzen Erdkreis kam. Und sie beschlossen dann tatsächlich, je nachdem wie die Jünger begütet waren, zu sammeln, um eine Hilfeleistung zu senden für die Brüder, die in Judäa wohnten. Und dann wurden Abgesandte geschickt mit dieser Kollekte extra als Hilfeleistung für die armen Geschwister in Judäa. Und das hat der Apostel Paulus tatsächlich den Menschen gelehrt, als er bei ihnen war. Wir lesen das in Apostelgeschichte 20. Der Apostel Paulus war ja 3 Jahre lang unter den Ephesern. Und da sagt er Folgendes, was er sie gelehrt hat, in Apostelgeschichte 20, ab Vers 33. Da sagt er, ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Und jetzt hör mal. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Das heißt, der Apostel Paulus, ihm war es wichtig, dass alle in der Gemeinde sehen, schaut. Wir arbeiten nicht einfach, um uns selbst zu versorgen. Jeder von uns arbeite, um sich der Schwachen anzunehmen, denn der Herr Jesus Christus hat gesagt, dass Geben seliger ist als Nehmen. Und so lebten die Gläubigen. Wir sehen das an vielen Stellen in der Apostelgeschichte oder auch, wenn wir mal eine Schwester nehmen wollen, in Apostelgeschichte 9, da ist die Rede von einer Jüngerin mit dem Namen Tabitha. Da heißt es, sie war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Wir könnten noch weitere Beispiele nennen, viele deutliche Stellen. Lass mich noch Jakobus Kapitel 2 nennen. Da heißt es, Vers 14, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber er hat keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt ist. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Und dieses Wort, ihr Lieben, führt uns jetzt zu uns selbst. Ist unser Glaube tot? Oder erbarmen wir uns über die Armen? Nehmen wir uns der Schwachen an? Leben wir nach diesem Prinzip, dass Geben seliger ist als Nehmen? Das führt uns zu unserem dritten Punkt. Ein Blick auf uns selbst, auf die Anwendung. Dass wir geben sollen, ich denke, das haben wir nun verstanden. Aber lass uns noch diese Frage jetzt bewegen, wie wir geben sollen, wie wir den Armen geben sollen. Und dabei müssen wir 3 Dinge beachten, das lehrt uns die Schrift, nämlich, dass wir heimlich geben, dass wir freiwillig geben und dass wir fröhlich freigebig geben. Diese Punkte lasst uns noch anschauen. Wir sollen heimlich geben, das heißt, wir sollen im Verborgenen geben. Niemand soll sehen, wie viel wir den Armen geben. Nochmal Matthäus Kapitel 6, Abvers 1. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden, sondern sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Zunächst einmal können wir hier die Beobachtung festhalten, dass Christus selbstverständlich davon ausgeht, dass seine Jünger Almosen geben werden. Genauso wie er davon ausgeht, dass sie beten werden und fasten werden, die Dinge, die er hernach noch bespricht. Es ist keine Option für uns Christen. Weil wenn wir Almosen geben, dann soll das heimlich geschehen. Nämlich in der Hinsicht, dass niemand uns sieht, so dass wir keine Ehre haben wollen vor den Menschen. Das heißt, niemand soll erfahren, wie viel wir geben. Wir müssen peinlich genau darauf achten, dass wir es nicht weitersagen und dass es nicht vor uns herposaunt wird. Unser Vater im Himmel, der sieht ins Verborgene. Es ist ein Werk, das wir allein vor unserem Vater tun, das niemand sehen soll. Er wird es uns vergelten. Er sieht es, er wird es vergelten. Gott belohnt tatsächlich, Gott belohnt es, wenn wir den Armen geben. Und unser Lohn soll nicht sein, dass die Leute uns applaudieren, dass sie irgendwie so eine Bronzeplakette an die Wand machen und sagen, so und so viel haben wir gespendet. Nach all dem trachten wir nicht. Ihr Lieben, das ist nicht das Geben von dem Zehnten, das kann jeder für uns ausrechnen. Das ist ein heimliches Geben, wo jeder nach seinem Ermessen, wie wir gleich sehen werden, geben wird. Wo wir kein Lob, keine Anerkennung, keine Achtung von Menschen haben wollen, sondern wo wir das allein vor unserem Vater im Himmel tun und er es sieht und er uns vergelten wird. Heimlich. Das nächste ist freiwillig und fröhlich, freigebig. Also zunächst einmal freiwillig. Der Apostel lehrte das zum Beispiel die Gemeinde in Korinth, dass wenn sie für die Armen sammeln sollen, sie sollen jeden Sonntag für die Armen sammeln, das lesen wir gleich, am ersten Tag der Woche sollen, wenn sie zusammenkommen, sollen sie sammeln. 1. Korinther 16. Da ist es ab Vers 1. Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, macht auch ihr es so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. Das ist eine apostolische Anordnung. So sollt ihr es machen. An jedem ersten Wochentag, also der Sonntag, lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Also wenn man zusammenkommt, dann soll man sammeln, hier in dem Fall für die armen Heiligen in Jerusalem. Und zwar wie? So wie jeder gedeihen hat, das heißt so wie jeder möchte. Hier gibt es keine Vorgaben, keine Vorschriften, hier reden wir nicht über den Zehnten. Wir reden hier über eine freiwillige Gabe, wie man selbst nach seinem eigenen Ermessen sich dafür entscheidet. Je nachdem, wie sich ein Mensch vornimmt. Es soll freiwillig passieren. Aber die Tatsache, dass es freiwillig nach deinem eigenen Ermessen geschieht, bedeutet nicht, dass du nicht die Ermahnung brauchst, dass du freigebig fröhlich gibst. Und darüber spricht Paulus in 2. Korinther 9. Da heißt es ab Vers 6, dies aber sage ich. Und er redet über dieses Sammeln der Almosen. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag, euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht, er hat ausgestreut. Er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Hast du das gehört? Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Gott wird es segnen, dass du alle Zeit, alle Genüge in allem hast, wenn du den Armen reichlich gibst. Darum, gib nicht mit Verdruss. Gib so viel du dir vorgenommen hast, aber nicht traurig, nicht aus Zwang, sondern fröhlich, freigebig. Also wie sollen wir geben? Heimlich, freiwillig, fröhlich, freigebig. Und der Herr wird es überreichlich segnen. Bitte nicht zur Schau stellen, bitte nicht aus Zwang, Bitte nicht ungern und traurig, aber bitte auch nicht geizig, denn dir wird Segen in Fülle entgehen. Ich denke, dieser Punkt ist einfach und klar zu verstehen. Die Frage ist jetzt, was wollen wir konkret tun? Nun, wir wollen tun, was die frühen Christen schon taten und auch wie Johannes Calvin es handhabte, so wollen wir es tun. Das heißt, in Fort wollen wir, dass zu jedem Herrenmahl die Möglichkeit gegeben wird, Almosen zu spenden. Das heißt, ab nächsten Sonntag, während der Zeit, wo man nach vorne kommt, um das Herrenmahl zu empfangen, wird ein Spendenbeutel rumgehen. Und jeder achte darauf, dass er möglichst heimlich gibt, was er selbst möchte. Wenn du willst, kannst du das vorne im Briefumschlag tun, wie auch immer. Aber wir wollen die Möglichkeit geben, dass jeder den Armen geben kann. Nun fragst du vielleicht, an wen geht das Geld? Nun, faktisch ist es so, dass wir tatsächlich keine Armen in unserer Mitte haben. Wenn jemand Geldnot hatte in unserer Mitte, wenn es irgendeine Not gab, dann haben wir immer diakonisch aufgeholfen. Da haben wir immer das Geld von den Zehnten genommen. Aber wir wollen uns ja tatsächlich um wahre, arme Menschen kümmern. Und der Leib Jesu ist weitaus größer als unsere Gemeinde. Wenn wir einen Arm in unserer Mitte haben, dann wird er davon erhalten. Aber wir sehen schon in Korinth, dass Sammlungen getätigt wurden, auch an anderen Stellen in der Gemeinde, die nicht für Menschen in ihrer Mitte waren, sondern Menschen, die ganz woanders lebten. Das heißt, die Pastoren und Diakone der Gemeinde, wir schauen, wem, welche Armen wollen wir unterstützen. Hard Cry Missionary Society hat uns bereits ein Waisenhaus vorgeschlagen. Wir schauen, wir bewegen auch noch andere Dinge vielleicht. Hoffentlich finden wir eine arme Gemeinde, die wir unterstützen können. Wir wollen auf jeden Fall etwas unterstützen, wo wir mit ganzem Herzen dahinter stehen, wo wir auch sicherlich mal einen Abgesandten senden werden von der Gemeinde, um dorthin zu reisen, um sich das vor Ort anzuschauen, sodass wir tatsächlich langfristig armen, bedürftigen, Notleidenden helfen können. Das heißt konkret jetzt, ab nächsten Sonntag geht, wenn wir das Herrenmahl feiern, ein Spendenbeutel rum. Und jeder kann geben, so viel er mag, kein Zwang, absolut freiwillig. Wir möchten aber diese Möglichkeit anbieten. Wenn du jetzt sagst, damit hast du irgendwie gedanklich Schwierigkeiten, Geld sammeln während des heiligen Abendmahls, das ist doch irgendwie unpassend. Nun, dann hast du rein gar nichts von dem verstanden, was ich gerade gelehrt habe. Almosen sind gottesdienstliche Opfergaben, die zur Ehre Gottes aufsteigen vor seinem Thron. Ein Engel erschien Cornelius. Apostelgeschichte 10, können wir das nachlesen. Und da sagt der Engel doch tatsächlich zu Cornelius: Deine Gebete und deine Almosen sind aufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Ja, eben wenn wir das Herrenmahl feiern, bedenken wir doch, dass wir eines Leibes sind. Und dieser Leib Jesu ist größer als wir. Und in Römer 12, Vers 13 heißt es, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. Nehmt teil daran, kümmert euch. Das heißt, wenn wir danken für das Opfer, das wir empfangen, das Jesus sich hingegeben hat für uns, so wollen wir unsere Dankbarkeit erweisen, indem wir geben denen, die zu Christus gehören. Die Sammlung für die Armen im Gottesdienst ist darum keine Ablenkung vom Gottesdienst, sondern diese Sammlung ist Gottesdienst. Verstehst du? Als Paulus, der selbstbedürftiger war, der so manchmal hungerte und manchmal dürftig bekleidet herumlief, er erhielt eine Hilfeleistung von den Philippern. Und schaut mal, wie er diese Hilfeleistung beschreibt in Philipper Kapitel 4, Vers 18. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe. Was ist das? Einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Hast du gehört? Oder hör mal, Hebräer Kapitel 13, Vers 6, hör genau hin. Das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht. Also das Almosen geben, vergesst nicht. Denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Hast du das gehört? Es ist ein Opfer, etwas, woran Gott wohlgefallen hat. Es geht um Gottesdienst, es geht um Gott wohlgefällige Opfergaben, etwas, was den Herrn ehrt, was ihn verherrlicht. Und darum war Johannes Calvin so streng darin, bei dieser Gottesdienstordnung für die Gemeinden, in dieser Gottesdienstordnung, wo es heißt, dies nun befiehlt, dass man nicht ohne Opfergabe vor Gott erscheinen soll. Das Almosengeben passt zum Herrenmahl. Denn warum geben wir? Warum? Der Erweckungsprediger Jonathan Edwards, der auch ein Plädoyer dafür hielt, den Armen zu helfen, Almosen zu geben, er erfasst schön diesen Grund zusammen, diesen Hauptgrund, warum wir geben sollten, gerade im Angesicht der Tatsache, dass wir das Herrenmahl feiern und dass der Herr sich für uns geopfert hat. Da schreibt Jonathan Edwards, Christus zögerte nicht, sich selbst zu verleugnen und einen hohen Preis zu zahlen für uns abscheuliche Jammergestalten. Um uns reich zu machen, um uns mit königlichen Gewändern zu kleiden, als wir nackt waren, um uns an seinen eigenen Tisch mit unendlich kostspieligen Leckereien zu bewirten, als wir hungerten. Und um uns aus dem Misthaufen zu befreien und uns unter die Fürsten zu setzen und uns den Thron seiner Herrlichkeit erben zu lassen und uns so in den Genuss des größten Reichtums und Überflusses in alle Ewigkeit zu bringen. In Übereinstimmung mit 2. Korinther 8, Vers 9, denn ihr wisst um die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er zwar reich war, aber um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Wenn man all diese Dinge bedenkt, was für ein schlechtes Geschäft wird es sein, dass diejenigen, die hoffen, diese Vorteile zu erhalten, doch nicht ohne Verdruss etwas für die Hilfe eines armen Mitmenschen geben können? Dass es sie betrübt, sich von einer kleinen Sache zu trennen, um einem Mitknecht in der Not zu helfen? Wenn doch Christus ohne Widerwillen sein eigenes Blut für sie vergossen hat. Zitat Ende. Christus gab alles für uns. Und mit ihm schenkt er uns alles. Durch seinen Tod haben wir den ewigen Reichtum. Wie sollten wir dann nicht gerne den bedürftigen Brüdern geben? Und darum ist doch gerade der Kontext des Abendmahls so passend, wo wir empfangen Brot des Lebens, Kelch des Segens, Christus selbst und all sein Reichtum. Wir erinnern uns an die Gnade, wie er arm wurde, damit wir reich werden. In diesem Kontext, ihr Lieben, wollen wir denken an all diejenigen, die zu Christus gehören, aber doch Not leiden, um ihnen zu helfen. Denn daran hat der Herr wohlgefallen und er wird es segnen. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Das bedenken wir im Abendmahl. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Möge der Herr uns seine Gnade dazu schenken, dass wir nicht bloß lieben mit der Zunge, sondern lieben in Tat und Wahrheit. Dass wir heimlich, freiwillig, fröhlich geben, denen, die in der Not sind, weil der Herr uns alles geschenkt hat. Gelobt und gepriesen sei der Herr Jesus Christus, der sein Leben gab als Lösegeld für viele, auch für uns. Gelobt sei sein wunderbarer Name. Amen. Amen.